Western Unchained. Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen. Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl.
Howdy.
Howdy.
Hallo und herzlich willkommen bei Western Unchained in unserem kleinen Western-Nest im Internet. Ich bin der Sibi.
Und ich bin der Jörg.
Wir haben uns in den letzten beiden Folgen recht ausführlich über die Alamo unterhalten, über die Geschichte des historischen, für das texanische Selbstverständnis eigentlich absolut wichtigen Ortes, als auch über die texanischen Anführer der Schlacht von Alamo, diesem Signal für die texanische Freiheits- und Revolutionsbewegung und dergleichen. Aber nachdem wir so viel Zeit investiert haben, für die doch, sagen wir mal ehrlich, mindestens zwei von drei dieser Gestalten, über die wir geredet haben, sind einfach absolute Legenden der amerikanischen Geschichte, wirklich. Mhm. Und über die sich Mythen gerankt haben. Aber wir haben noch irgendwie kaum oder kein Wort über die andere Seite verloren. Und auch wenn Mexiko ist immer so ein Grenzfall, was das Western-Genre betrifft. Ne? Weil wir reden eigentlich immer über die Vereinigten Staaten als Western. Mhm. Aber also im Fall von Texas kann man den mexikanischen Einfluss nicht wegignorieren. New Mexico ja genauso. Und gerade spätere Italo-Western sollten ja sehr viel über Mexiko und die mexikanische Revolution und dergleichen und über Amerikaner, die im Revolutionsmexiko waren, gehen.
Mhm. Ja, und gerade die Grenzregion ist ja immer sehr oft Schauplatz von vielen Italo-Western.
Richtig. Und gerade was diese mexikanisch-amerikanische und ganz speziell mexikanisch-texanische Geschichte und dementsprechend die Prägung und Entwicklung des Western-Staates schlechthin, Texas, betrifft, gibt es kaum eine andere Figur, die über Jahre oder Jahrzehnte hinweg die Geschicke, insbesondere Mexikos, aber auch Texas, geprägt haben sollte wie kein anderer. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich an dieser Stelle mal einen Schwenk von den Vereinigten Staaten wegzumachen, ein größeres Licht auf Mexiko selbst zu richten und speziell auf einen Mann, der, und ich mache hier keine Witze, also ich habe hier unterschiedliche Quellen gefunden, die einen sagen, er war in einem Zeitraum von 20 Jahren, je nach Quellenlage, 5-mal, 8-mal oder sogar 11-mal Präsident von Mexiko.
Okay.
Und in diesem Zeitraum wurde er auch ungefähr 5-mal ins Exil geschickt.
Mhm.
Er gilt als Kriegsheld und als Vaterlandsverräter. Er steht persönlich für das Selbstverständnis des jungen Mexikos, als auch für das Chaos und die zahllosen Krisen, die Mexiko im Jahrhundert danach durchlaufen sollte. Es gibt sogar Historiker, die sagen, er gilt als ursächlich oder mindestens symptomatisch für die ganzen Probleme, gerade hinsichtlich der Stabilität von Mexiko, die das Land sogar bis heute noch plagen und verfolgen. Er hat großartige Triumphe gegen überlegene Gegner gefeiert und peinliche Verluste gegen gnadenlos unterlegene Gegner. Für die einen ein Held, für die anderen ein Verräter und für die Texaner in der Schlacht von Alamo der Feind schlechthin, den es zu besiegen galt oder zu überwinden zumindest. Mhm. Reden wir heute mal ein bisschen ausführlicher über Antonio de Padua Maria Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Ich sage an dieser Stelle einmal noch komplett, weil ich finde diesen Namen in seiner Länge einfach fantastisch. Aber um Zeit zu sparen, verwenden wir lieber den geläufigeren Namen. Er ist besser bekannt als Antonio López de Santa Anna oder eben General Santa Anna. Oder eben auch El Presidente in der Zeit der Schlacht von Alamo. Oberbefehlshaber der Armee und des mexikanischen Staates. Ah ja, wie kommt es dazu? Rollen wir das einmal an und oh boy. This one's a doozy. Okay. Santa Anna wurde am 21. Februar 1794 geboren. Er war ein Criollo, ein Kind eines spanischen Vaters und einer nach verschiedenen Quellen französischen Mutter. López de Santa Anna war der Name, den sein Vater in die Familie gebracht hat. Pérez de Lebrón war der Name, den seine Mutter in die Familie gebracht hat. Antonio war sein Taufname. De Padua bezeichnet die Abstammung der Familie. Und Maria und Severino sind einfach weitere Vornamen, kurz zu dieser Konstruktion. Aber eben Antonio López de Santa Anna, der geläufigere Name einfach. Seine Eltern waren Händler und gehörten der Mittelschicht der mexikanischen Provinz Veracruz an. Wer einmal St. Meyers Pirates gespielt hat, Veracruz ist eine der spanischen Kolonien. Reich an Bodenschätzen und da ging die Schatzflotte durch. Weil es eine gute Küstenstadt war. Und da trafen also regelmäßig Goldschätze, die so aus dem südlichen Mexiko, und auch Silber, die aus den Minen rangebracht wurden, in die Hafenstadt ran, damit die Schatzflotte kommen und die aufladen konnte. Der Provinz Veracruz blieb fast nichts davon übrig. Alles Gold ging nach Spanien. Aber zumindest gab es regen Durchgangsverkehr, der das zu einer blühenden Handelsstadt werden ließ. Mit einer ordentlichen Garnison. Die Eltern von Santa Anna gehörten eben dieser Händlermittelschicht an und brauchten es zumindest zu einem ordentlichen Ansehen und Wohlstand in dieser Region. Santa Anna selbst machte wohl so in, heute würde man sagen, Teenagerjahren, in Jugendjahren bei einem anderen Händler eine Art Lehre durch, stellte aber fest, dass das nicht so nach seinem Geschmack ist und trat dann im Juni 1810 den Streitkräften bei. Man muss an dieser Stelle betonen, ab 1808 war das kontinentale Spanien in einer Riesenkrise. Napoleon war in Spanien eingefallen und das spanische Königshaus verlor Macht und damit auch zunehmend die Kontrolle über die Kolonien. Santa Anna trat den Streitkräften von Neuspanien ein, also dem offiziellen spanischen Namen der amerikanischen Kolonien, und blieb damit eigentlich der spanischen Krone in Europa treu. Tatsächlich, Mexiko sollte eine der spanischen Kolonien in den Amerikas sein, die sich am längsten der spanischen Krone verpflichtet und treu fühlen, während in Südamerika bereits Tabula Rasa war und quasi ein Umsturz den nächsten jagen sollte. Es sollte immer noch bis September 1810, also nicht lange nach Santa Annas Eintritt in die Streitkräfte, dauern, bis auch Mexiko zu den Waffen griff. Und von September 1810 bis 1821 sollte der mexikanische Unabhängigkeitskrieg dauern. Aber wie gesagt, Santa Anna trat noch vor Beginn des Unabhängigkeitskriegs in die neuspanische Armee ein. Wie blieb die meisten Criollos in der Armee der spanischen Krone treu und kämpfte gegen die Revolutionäre. So wurde er zum Beispiel 1810 in der Schlacht von Medina, Provinz Texas, für seine Tapferkeit bei der Bekämpfung der Rebellen explizit ausgezeichnet. Sein kommandierender Offizier in diesen Jahren und in diesen Kampagnen war der Kommandant Joaquín de Arredondo, der sich vor allem durch seine grausame Härte und seine Erbarmungslosigkeit gegenüber den Rebellen und indigenen Aufständischen einen Namen machte. Er war ein Verfechter des Statuieren von Exempels und der Durchführung derselbigen, ließ also Leute gnadenlos und blutig und vor den Augen zahlreicher Zeugen hinrichten, weil er der Überzeugung war, durch Angst und Schrecken Respekt für die Krone einzubläuen und damit die revolutionären Bewegungen, zu unterbinden. Naja, ich meine, Massenhinrichtungen sind nicht unbedingt etwas, das das Feuer der Revolution ersticken lassen. In dem Fall so eher im Gegenteil. Es gibt viele Historiker, die spekulieren, dass seine Erfahrungen unter diesem Kommandanten später auch die Politik und das Verhalten von Santa Anna, ganz speziell in der texanischen Revolution, nachhaltig prägen sollten, da er seine Erfahrungen an denen von Arredondo orientieren sollte. Nichtsdestoweniger machte er steile Karriere, wurde 1812 zum Brevet Captain, also einem Hauptmann, zunächst ehrenhalber, weil die Kommandostrukturen von Neuspanien fehlte langsam ein bisschen die Legitimation der spanischen Krone. Aber auf jeden Fall wurde 1820 zum Captain und 1821 schließlich zum Oberstleutnant befördert. Im März 1821 machte er dann etwas, wofür er auch in den nächsten 30 Jahren sehr bekannt werden sollte und berüchtigt. Er wechselte die Seiten.
Ja, klar.
Also im März 1821, als sich auch der Wind der Revolution langsam gegen Neuspanien zu wenden drohte, verließ er die Ränge der spanischen Armee und schloss sich den Rebellen unter Agustín de Iturbide an. Und zwar mitten in einem Feldzug gegen die Revolutionsarmee.
Okay.
Also sehr dramatisch und natürlich in dem Fall auch sehr entscheidend für den Ausgang der entsprechenden Schlacht. Die Revolutionäre freuten sich und weil er ein sehr erfahrener Offizier in der neuspanischen Armee war, wurde er sofort zum Brigadegeneral der mexikanischen Rebellen befördert, weil einen Mann mit so einem Ruf auch und einer doch jetzt zu diesem Zeitpunkt schon mehrjährigen Erfahrung, obwohl er gerade mal 25 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, so ein Mann wurde halt bei den Revolutionären einfach gesucht und gefragt. Der Unabhängigkeitskrieg sollte dann auch nicht mehr lange dauern. Und gerade mal ein halbes Jahr später, am 27. September 1821, sollten die Rebellen siegreich aus dem Unabhängigkeitskrieg hervorgehen.
Mhm.
Und Agustín de Iturbide wurde zum ersten Kaiser von Mexiko ausgerufen. Das ist insofern spannend. Also die mexikanische Unabhängigkeitsbewegung ging nicht in eine Demokratie oder eine Republik über. Nein, ihr Anführer wurde zum Kaiser über das ehemalige Neuspanien und eben dem neuen Mexiko ausgerufen.
Mhm. Ja, das ist ja aber historisch schon ein paar Mal passiert, ne? Dass Staaten, die sich für unabhängig erklärt haben, dann plötzlich wieder Monarchien werden.
Mhm. Santa Anna genoss unter den Revolutionären und dem frühen Kaiserreich einen sehr guten Status und wurde zunächst Militärgouverneur der Provinz Yucatan.
Mhm.
Und später Gouverneur seiner Heimatprovinz von Veracruz. Allerdings, der Wind sollte sehr schnell gegen den Kaiser wehen und bereits im Dezember 1822 stellte sich Santa Anna ganz offiziell und offen gegen Kaiser Iturbide, vermutlich weil dieser einige Beschlüsse erlassen hat für Yucatan betreffend, die Santa Anna gar nicht gepasst haben, und stellte sich jetzt auf die Seiten derer, die eine mexikanische Republik forderten.
Mhm.
Der Druck auf Iturbide wurde dann irgendwann zu groß. Iturbide dankte Ende 1823 ab. Und nach einigen Monaten Übergangszeit wurde schließlich die erste mexikanische Republik oder eben die Vereinigten Staaten von Mexiko, Estados Unidos de México, ausgerufen, die, wie bereits in den Folgen zuvor erwähnt, ein Föderalstaat sein sollte, der so grob an den Vereinigten Staaten von Amerika orientiert war wohl.
Mhm.
Sprich also, du hattest eben die diversen Provinzen in Spanien, die ihrerseits einen eigenen Gouverneur hatten und in gewisserlei Hinsicht Entscheidungsbefugnisse und Entscheidungsfreiheit hatten und sogar regionale Gesetze erlassen konnten.
Mhm.
Und das Ganze aber halt unter einer Regierung, die auf höherer Ebene Gesetze für alle Staaten erlassen konnte.
Mhm.
Abermals erklärte Santa Anna, dass er eigentlich an höheren politischen Ämtern kein Interesse hat, obwohl so die Eliten, also die reiche Kaufmannsebene und auch der Klerus, tendenziell ihn ganz gerne als einen Kandidaten für den Präsidenten gesehen hatte, obwohl er eben noch keine 30 Jahre alt war. Aber stattdessen zog er sich zurück und wurde eben Gouverneur seiner Heimatprovinz Veracruz.
Mhm.
5 Jahre später, in der Zwischenzeit konnte Spanien wieder eine gewisse, also Spanien sollte eigentlich noch bis in die 1870er Jahre von Bürgerkriegen, Machtkämpfen, Versuchen revolutionärer Bewegungen, Abdankungen, Militärdiktatoren, die einen König als Marionette installieren wollten und so weiter, abgelöst werden. Also Spanien im 19. Jahrhundert, absolutes Chaos. Aber so in den späten 1820ern hat Spanien eine gewisse Stabilität und versucht jetzt, ausgehend von Kuba, das weiterhin spanisch geblieben ist, eine Invasion in Mexiko zu starten und Mexiko zurückzuerobern.
Mhm.
Hier bewies jetzt Santa Anna eine seiner großen Stärken als Feldherr. Mhm. Denn obwohl er zu dem Zeitpunkt eigentlich ins Privatleben zurückgezogen war, gelang es ihm innerhalb von kürzester Zeit, eine Armee zur Verteidigung der Provinz auszuheben. Und obwohl diese zahlen- und ressourcenmäßig und auch was Ausbildung betraf, den spanischen Invasoren hoffnungslos unterlegen war, gelang es ihm trotzdem, die spanische Invasion nicht nur aufzuhalten, sondern sogar zurückzuschlagen.
Mhm.
Dabei kamen ihm auch die natürlichen Bedingungen von Veracruz sehr entgegen, denn das Umland von Veracruz ist überwiegend Marschland, also sehr sumpfiges Gebiet, und in denen es sehr viele Moskitos gibt, die Gelbfieber übertragen konnten.
Mhm.
Die einheimischen Truppen von Santa Anna, die in dieser Gegend aufgewachsen sind und die halt in der neuen Welt geboren waren, waren gegen das Gelbfieber immun. Weil das ist eine Infektionskrankheit, die, wenn du einmal ausgestanden hast, besitzt du eben eine Immunität dagegen und kannst diese Antikörper auch auf deine Kinder übertragen. Die spanischen Invasoren hatten diese Immunität nicht. Und deswegen versetzte sich Santa Anna auf eine Strategie, die auch Guerillakämpfer heute und Unabhängigkeitskämpfer heute machen, eine Strategie der Nadelstiche. Nicht die offene Konfrontation suchen, sondern gezielt Schlachten in günstigende Gegenden, eben in diese Sumpfgebiete zu verlagern, in denen die Spanier schlecht manövrieren konnten, wodurch das Vordringen aufgehalten wurde und in der Zwischenzeit in der Hintermannschaft die spanischen Truppen immer mehr vom Gelbfieber hingerafft und geschwächt wurden.
Quasi biologische Kriegsführung.
Biologische Kriegsführung durch natürlich herrschende Bedingungen. Mhm. Allerdings, er verband diese Stärken auch mit Schwächen, die sich auch in späterer Zeit sehr offenbar machen sollte. Denn er verband meist fast übermäßig aufwendige Planung mit schlampiger und fehlerhafter Ausführung. Das Problem war nämlich, dass er als einziger die Pläne für sich behielt und nur unzureichend oder nur teilweise an seine Untergebenen weitergab, weil er alleine derjenige sein wollte, der alle Fäden in der Hand behielt. Er war also sehr schlecht im Delegieren, was dazu führte, dass Teile seiner Truppenbefehle nur Teile der Befehle oder der Pläne kannten und deswegen unkoordiniert vorgingen, und das hat natürlich zu unnötigen Verlusten geführt. Aber nichtsdestoweniger gelang es ihm, die spanische Armee lange genug aufzuhalten, bis sich die Spanier schlicht und ergreifend durch Krankheit und konstante Ermüdung zurückziehen mussten. Mhm. Von da an war Santa Anna nicht nur der Held der Revolution, sondern auch Kriegsheld und Retter des Vaterlandes.
Oh, ja.
Währenddessen, wenn du so Italo-Westerns, die Western, die in Mexiko spielen, so in Erinnerung rufst, Jörg, was ist so für dich die typische Regierung von Mexiko in der Zeit?
Ja gut, Mexiko hat ja zwei Regierungsformen. Entweder es ist eine Präsidialrepublik, die durchaus sehr autokratisch geführt wird, oder es ist ein Kaiserreich.
Autokratisch geführte Republik sagt recht deutlich. Worauf ich hinaus wollte, ist im Endeffekt, es ist eine Diktatur.
Ja,
okay. Zumindest nimmt es immer wieder diese Züge an. Und 1829 sollte das auch der Fall sein, denn der damalige Präsident Vicente Guerrero hat sich während dieser spanischen Invasion gleich mal mit diktatorischen Vollmachten ausstatten lassen, was auch übrigens die US-amerikanische Verfassung vorsieht und auch die Weimarer Verfassung auch vorgesehen hatte, dass im Kriegsfalle der Präsident quasi Notstandsgesetzgebungen erlassen kann und sich quasi über den Senat, über den Kongress, wie auch immer die Abgeordnetenkammer heißt, hinwegsetzen und allein regieren kann. Das hat Vicente Guerrero während der spanischen Invasion gemacht, obwohl er, wie ihm dann später nachgesagt wurde, keinen Finger unternommen hat, um etwas dagegen zu tun. Und im Endeffekt Santa Anna derjenige war, der die Streitkräfte zurückschlagen konnte. Mhm. Was noch viel schwerer wog, er gab diese diktatorischen Vollmachten nicht auf. Oder zumindest nur sehr langsam und sehr teilweise. Mhm. Deswegen wurde er 1830 auch etwas, was sehr symptomatisch für die Republik Mexiko in den nächsten Jahrzehnten sein sollte, gestürzt.
Mhm. Ja.
Wegen des Vorwurfs der Diktatur und auch Vorwürfen von Korruption. Und derjenige, der den Putsch anführte, war sein Vizepräsident Anastasio Bustamante. Mhm. Bustamante ließ 1831 Guerrero dann auch noch hinrichten, was allerdings bei der Bevölkerung nicht so gut ankam. Was zur Folge hatte, dass Bustamante selber den Notstand ausrief und selber autokratisch durchregierte.
Mhm. Klar.
Und sowohl Bustamante als auch Guerrero waren eigentlich Präsidenten der konservativen Eliten. Mhm. Und Santa Anna wurde die Hinrichtung Guerreros und das Durchregieren von Bustamante dann auch zu viel. Und er wechselte abermals die Seiten und wurde nun plötzlich zum Fechter der Liberalen.
Okay, also dieses Seitenwechsel scheint sein Ding gewesen zu sein.
Das ist etwas, das sich eigentlich wie ein roter Faden durch die gesamten Jahrzehnte unter Santa Anna ziehen sollte. Das wird auch noch häufiger vorkommen. Jedenfalls, er bekannte sich offen zur liberalen Opposition, trug aktiv zum Sturz der Regierung Bustamante bei. Mhm. Und als dann am 1. April 1833 Neuwahlen stattfanden, wurde Santa Anna zum neuen Präsidenten gewählt, ganz speziell auch mit Unterstützung der konservativen Eliten, setzte aber den liberalen Valentín Gómez Farías als seinen Vizepräsidenten ein.
Quasi die große Koalition des frühen Mexiko.
Sozusagen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert.
Okay.
Und deswegen einer der vielen Gründe, warum Santa Anna so viele Präsidentenzeiten, Regierungszeiten zugewiesen werden. Denn, wie man sagt, Santa Anna begehrte das Amt, hasste aber das Regieren.
Okay.
Zwischen April 1833 und Januar 1835 sollten, wenn man gewisse Historiker verfolgt, er und sein Vizepräsident Farias mindestens 6-mal das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten miteinander tauschen.
Okay.
Also bereits nach der ersten Wahl im April 1833, bereits 2 Monate nachdem er gewählt wurde, hatte Santa Anna das Regieren offenbar satt, zog sich offiziell ins Zivilleben zurück, ging wieder auf seine Hacienda nach Veracruz und übertrug seinem Vizepräsidenten ganz offiziell das Präsidentenamt. Jetzt ist es aber so, Santa Anna war ein liberaler Reformer, galt als radikaler Reformer und gerade den Eliten zu radikal. Während Santa Anna hingegen die Unterstützung eben jener konservativen Eliten genoss.
Okay, das heißt, wir haben jetzt ein witziges Wechselspiel. Wir haben den Kandidaten der Konservativen, der immer gewählt wird und dann dem liberalen Reformer die Macht übergibt. Und immer dann, wenn der Liberale wenn die Amtszeit endet und sie den Liberalen abwählen wollen, lässt er sich wieder aufstellen und wird von den Konservativen gewählt.
Es hat noch nicht einmal die Amtszeit geändert. Immer dann, wenn ein paar Monate ins Land gegangen sind und den konservativen Eliten die Reformen vom Liberalen zu weit gegangen sind, haben Santa Anna wieder zurückgeholt und er hat wieder offiziell das Amt übernommen. Wie gesagt, innerhalb von 2 Jahren, das ist noch nicht mal eine Legislaturperiode, wechseln die beiden 6-mal miteinander den Posten.
Okay.
Und zwar immer dann, wenn sich halt einfach die öffentliche Stimmung zu sehr gegen Farias wandte. Also er hat zum Beispiel die Streitkräfte reduziert. Er hat viele Besitzungen des Klerus säkularisiert. Ne? Also viele Sachen, die halt gewissen Eliten einfach gegen den Strich gegangen sind.
Okay.
Wozu das natürlich auch führt, ist eine doch sehr chaotische und wenig beständige Regierungszeit. Mhm. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen das in der letzten Folge erwähnte, viele Erlassen neuer Gesetze und abermals neuer Gesetze, die dann wieder abgelöst werden. Es wechselt die Regierung. Santa Anna kassiert Reformen ein, die Farias durchgesetzt hat. Ein paar Monate später ist Farias wieder an der Macht und pusht diese Reformen wieder mit einem neuen Gesetzestext durch. Noch dazu, Mexiko ist ein riesiges Land mit gigantischer flächenmäßiger Ausdehnung, aber gerade mal einer Bevölkerung von 1834 sind es ungefähr 7,5 Millionen Einwohner. Bis die Nachrichten in die entlegensten Provinzen und Texas, also Texas, Coahuila, war so ziemlich die entlegenste Provinz, die Mexiko hatte, bis die Gesetze dort ankamen, hat möglicherweise bereits schon wieder die Regierung in Mexiko-Stadt gewechselt und die Gesetze wurden wieder einkassiert.
Ja.
Das hat natürlich den Bestrebungen der Anglos in Texas, also der angloamerikanischen Siedler, die teilweise illegal dort waren, nach bestimmten Gesetzen, nur befördert, weil die haben dann so ihre eigene quasi Regierung innerhalb ihrer eigenen Gemeinde gebildet, die zumindest stabil und verlässlich war.
Ja, yeah, und wir erinnern uns, dass Texas jetzt nicht das landwirtschaftlich fruchtbarste Land ist. Gerade die Texas Hills und die Zentralregion, wo die ersten amerikanischen Siedler dann angekommen sind, dass du, wenn du eh schon um dein Auskommen die Sorgen machen musst und für dein Überleben arbeiten, dann hast du nicht noch Bock, dass da irgendeine Regierung im fernen Mexiko-Stadt alle naselang ein neues Gesetz raushaut.
Und deswegen hat ja Stephen Austin die Civil Rangers ins Leben gerufen, also aus der Zivilbevölkerung berittene Einheiten, um eben die texanische Gemeinde beschützen zu können, wenn es die Mexikaner schon nicht tun. Ne? Jedenfalls, Santa Anna löste dann Farias im April 1834 ein letztes Mal ab, stürzte ihn, verwarf sämtliche Reformen, ordnete die Verbannung sämtlicher führender Liberaler an, löste die Nationalversammlung auf und ersetzte sämtliche Gouverneure durch Loyalisten und konservative Kräfte. Also wirklich ein ganz, ganz radikaler Strich. Was natürlich den Texanern überhaupt nicht geschmeckt hat, aber naja. Und obwohl er dadurch effektiv bereits zum Diktator geworden war, beteuerte er ständig, dass die Verfassung von 1824 immer noch in Kraft sei. Am 27. Januar 1835 trat er dann formell ein weiteres Mal zurück. Und da Farias zu dem Zeitpunkt untragbar war und sowieso sämtliche Verbündeten unter den Liberalen irgendwie in Gefangenschaft oder Verbannung waren, wurde ein weiterer Konservativer, nämlich Miguel Barragán, sein Nachfolger. Das sollte dann sage und schreibe 9 Monate Bestand haben. Häufige Regierungswechsel. Ja. Und es ist auch nicht so ganz klar, wie ernst Santa Anna diesen Rücktritt meinte und ob Barragán nicht irgendwie auch nur eine Marionette Santa Annas war, der im Hintergrund bereits eine Verfassungsänderung vorbereiten sollte. Denn am 23. Oktober 1835 beschloss der aus 2 Kammern bestehende mexikanische Kongress, sich zu einer Kammer zu vereinen, einen neuen konstituierenden Kongress zu bilden. der dann auch eine neue Verfassung ausarbeitete, die später als die Siete Leyes, also die sieben Gesetze, bekannt werden sollte. Und im Dezember desselben Jahres offiziell verkündet wurden, dass die bisherigen föderalistischen Vereinigten Staaten aufgelöst wurde und eine neue Republik Mexikos an dessen Stelle trat, nämlich die zentralistische Republik Mexiko. Und deren erster Präsident war?
Lass mich raten, Santa Anna.
Santa Anna. Und dieser doch sehr radikale Zäsurschnitt im Oktober 1835 sollte dann im Endeffekt, nominell begann es schon früher, aber das sollte endgültig die Zäsur sein, die die Texaner dann auch als Anlass nehmen konnten, um sich von Mexiko abzuspalten und ihre eigene Republik Texas auszurufen.
Ja. Übrigens hier noch ein kleiner Sprung in die Gegenwart. Mexiko ist jetzt wieder ein föderalistischer Staat. Der offizielle Titel lautet nämlich Estados Unidos Mexicanos oder auf Deutsch Vereinigte Mexikanische Staaten.
Genau, also Vereinigte Staaten von Mexiko, womit wir irgendwie wieder den Zirkelschluss haben und den Rückgriff zu der eigentlich ursprünglich ersten Republik von Mexiko. Präsident Santa Anna war nun de facto Oberbefehlshaber der Streitkräfte und mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteter Präsident der Zentralregierung von Mexiko. Man sollte meinen, für manche Leute ist das der Gipfel der Macht. Wie wir bereits in der Geschichte von Texas angeschnitten haben, sollte das nicht allzu lange Bestand haben, denn Santa Anna offenbarte in der Texanischen Republik mal wieder die Stärken, dass er trotzdem, dass sein Vorgänger die militärischen Strukturen stark abgeschafft hatte, er trotzdem sehr schnell neue Truppen ausheben konnte, die allerdings sehr wenig Erfahrung hatten und wenig bis gar keine Ausbildung genossen. Und er hat wohl von seinem ursprünglichen Kommandierenden Offizier Arredondo abgeguckt, dass Aufstände brutal und mit einem klaren Signal niederzuschlagen seien. Und er zog es auch gleichzeitig vor, weiterhin alle Zügel in der Hand zu behalten. Und deswegen befehligte er höchstpersönlich die Truppen als Oberbefehlshaber in der Texanischen Republik, begleitete sie nach Texas und war bei den zentralen Schlachten seiner Truppen, unter anderem auch der Schlacht von Alamo, höchstpersönlich anwesend. Wie du dann allerdings bereits erwähnt hast, am 21. April 1836 sollte sich das als ein fataler Fehlgriff erweisen.
Hatten wir in der Texas-Folge.
Als auch befördert von einem durch Alamo beflügelten, jetzt plötzlich einheitlich auftretenden angloamerikanischen Texas und seiner Streitkräfte und einer durch Fehlkommunikation recht chaotisch geführten mexikanischen Armee, es den texanischen Streitkräften gelang, am 21. April 1836 bei der Schlacht von San Jacinto Santa Anna, den Oberbefehlshaber der mexikanischen Streitkräfte und Präsident der Republik Mexiko, gefangen zu nehmen.
Das ist natürlich ein großer Wurf, wenn du dich im Krieg befindest und sowohl das Regierungshaupt als auch den Oberbefehlshaber der dir verfeindeten Streitkräfte in die Finger bekommst.
Ja, also Sam Houston konnte Santa Anna persönlich gefangen nehmen und er wurde dann auch von Texas erstmal nach Washington D.C. geschickt, quasi als neutralen Staat, um ihn dort festzuhalten, während Texas quasi seine Forderungen an den mexikanischen Kongress stellte, denn der Oberbefehlshaber war ja in ihrer Hand und quasi unter anderem eben die Anerkennung der Republik Texas forderten. Was sie nicht so ganz erwartet haben, war, dass im Endeffekt der mexikanische Kongress die Schnauze voll hatte von Santa Anna und ihn im Endeffekt mitgeteilt hat, ist uns egal, ihr könnt ihn behalten.
Tja.
Und somit begann das erste Exil von Präsident Santa Anna. Es wurde ihm dann erlaubt, zumindest mexikanischen Boden wieder zu betreten. Allerdings wurde sämtliche Ämter und Würden entkleidet. Und er zog sich als Privatmann nach Manga de Clavo zurück. Das sollte bis Dezember 1838 anhalten. Denn zu diesem Zeitpunkt gibt es eine weitere Invasion in Mexiko. Und zwar dieses Mal die Franzosen.
Kommen wir zum nächsten Regierungswechsel in Mexiko.
Richtig, also dieser Krieg wird gern bekannt als die erste französische Intervention in Mexiko also von französischer Seite, oder auch der erste franco-mexikanische Krieg von amerikanischer Seite. Im Spanischen wird er gern genannt der Guerra de los Pasteles oder auch der Kuchenkrieg. es wird sich erzählt, dass also in einem Vorort von Mexiko-Stadt, wo es einen französischen Bäcker gab namens Monsieur Remontel, dessen Bäckerei war bereits 1832 von plündernden mexikanischen Offizieren verwüstet worden. Und er forderte dann vom französischen König Louis Philippe Hilfe an, um 600.000 Pesos Entschädigung für seine zerstörte Bäckerei zu bekommen. Frankreich forderte diese 600.000 Pesos dann von der mexikanischen Regierung ein. Man muss jetzt zum Vergleich dazu anführen, zu dieser Zeit verdiente ein mexikanischer Paisano, also ein Landarbeiter, vielleicht einen Peso pro Tag. Der französische Botschafter Antoine Louis de Fodin setzte Mexiko ein entsprechendes Ultimatum zur Begleichung dieser Schuld. Und als der mexikanische Präsident inzwischen wieder der eigentlich von Santa Anna abgesetzte Anastasio Bustamante schickte König Louis Philippe eine Flotte unter Konteradmiral Charles Baudin nach Mexiko, um die mexikanischen Häfen im Golf von Mexiko zu blockieren. Und am 27. November 1838 ließ er die Festung San Juan de Ulua beschießen, wodurch offiziell Kriegshandlungen ausbrachen. Der Hafen von Veracruz wurde auch besetzt und die mexikanische Regierung sah in ihrer Not keine andere Wahl, als den Kriegshelden der letzten Intervention einer europäischen Großmacht in Mexiko wieder zu reaktivieren und um Hilfe zu bitten. Und somit betritt Santa Anna erneut die Bühne. Er schaffte es auch tatsächlich wohl auch wieder durch natürliche Begebenheiten, aber auch, weil die französische Intervention sehr schlecht organisiert waren und die französischen Truppen offenbar auch wenig Interesse hegten, tatsächlich Mexiko zu erobern, gelang es ihm abermals, die französischen Truppen zurückzuschlagen. Er verlor aber bei einem Kanonenbeschuss eines seiner Beine in der Schlacht, was seiner Popularität nur neuen Aufschub verlieh. Denn er war nicht nur ein zweites Mal der Retter des Vaterlandes, er hat sich sogar körperlich versehren lassen, um die Invasoren zurückzuschlagen. Das half ihm dann 1841, die Regierung von Antonio Bustamante offiziell zu stürzen. Und von 1841 bis 1845 war er erneut mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteter Präsident von Mexiko.
Ja, kennt er ja jetzt schon, ne?
Ja, ich meine, hat er ja ein bisschen Erfahrung schon mitgebracht. Ja. Und immerhin blieb er es dann mal 4 Jahre am Stück. Also das war seine wohl längste Regierungszeit. Man sagt, er ließ in dieser Zeit seinem Bein ein Staatsbegräbnis zuteil werden, inklusive Militärparade und Salutschüssen durch Kanone.
Okay.
Man hat also so inzwischen ein bisschen das Gefühl, da fängt jemand an, so ein bisschen der Realität zu enteilen. Zumindest sollte das so ein bisschen der Vorwurf sein, den auch spanisch sprechende Historiker Santa Anna dann so im Nachhinein zusprechen.
Er soll ja auch später, also eins im Alter soll er sich Glücksspiel und dem Hahnenkampf hingegeben haben.
Ja, was ja doch irgendwie, man sollte ja auch meinen, dass es so ein gewisses, Selbstverständnis in höheren Kreisen hat. Also Santa Anna, auch recht schön, wie er gestürzt wurde, denn ihm wurde vorgeworfen, die Wahlen von 1842 gefälscht zu haben. Er erhöhte die Steuern, was natürlich in der Bevölkerung sehr unbeliebt war. Es wurde ihm vorgeworfen, dass er das auch zur eigenen Bereicherung gemacht haben sollte. Infolgedessen verweigerten einige mexikanische Bundesstaaten der Zentralregierung die Steuern auszuhändigen und behielten sie selber, weil sie knapp bei Kasse waren. Santa Anna floh im Dezember 1844 aus Mexiko. Sein begrabenes Bein, heißt es, blieb in der Hauptstadt Mexico City zurück, wurde von einem Mob ausgegraben und so lange durch die Stadt geschleift, bis davon nichts mehr übrig blieb.
Okay.
Und Santa Anna versuchte sich im Hinterland zu verstecken, wurde aber nahe Chico im Januar 1845 für ihn sehr peinlich von Natives in Mexiko gefangen genommen, die ihn dann an die Behörden auslieferten.
Okay.
1845 übrigens auch ein sehr bedeutendes Jahr für Texas, denn was ist in diesem Jahr geschehen?
Die Annexion von Texas durch die Vereinigten Staaten.
Richtig. Die neue Regierung von Mexiko konnte diese Annexion nicht auf sich sitzen lassen. Und was dann in der Folge losbrach, war 1846 der amerikanisch-mexikanische Krieg.
Ja.
Santa Anna war nach seiner Inhaftierung nach Kuba ins Exil geschickt worden und Präsident Polk hoffte, Vorteile gegen Mexiko zu erzielen und nahm Kontakt zum im Exil lebenden Santa Anna auf. Er ermöglicht ihm die Rückkehr nach Mexiko und er setzt sich dafür ein, eine Seeblockade an der mexikanischen Küste aufzuheben und ihnen quasi einen wohlwollenden Deal zu ermöglichen, der so quasi nördliche Provinzen Mexikos an die Vereinigten Staaten zu einem sehr geringen Preis überlassen dürfte. Ne?
Ja.
Santa Anna geht auf dieses Angebot von Polk ein, wird wieder nach Mexiko geschleust, übernimmt dort wieder das Kommando, stürzt die Regierung und greift zu den Waffen und führt weitere 2 Jahre den Krieg gegen die Amerikaner fort.
Okay, ja.
Es ist ein bisschen zwiespältig, denn es gibt auch Historiker, die sagen, er hat versucht, beide Seiten gegeneinander auszuspielen. Also Mexikaner, die eigentlich gegen Santa Anna waren und die Amerikaner, die eigentlich sich Unterstützung von Santa Anna erhofften. Und tatsächlich sollen die Truppen unter Polk anfänglich die ersten Erfolge im Mexikanischen Krieg errungen haben, anhand von Plänen, die von Santa Anna höchstpersönlich stammten.
Ja, okay.
Nur als dann Santa Anna wieder das Kommando übernahm, wusste er natürlich genauestens über diese Pläne Bescheid, konnte die amerikanischen Truppen ziemlich peinlich vernichtend zurückschlagen und genoss daraufhin in der mexikanischen Bevölkerung abermals
den Romas großer Kriegsheld, ja.
Genau, also man sieht also dieses Fähnchen-Wechsel-Dich-Spielchen, er hat's betrieben wie kaum ein anderer. Allerdings 1848 wurden dann die mexikanischen Truppen endgültig und ziemlich vernichtend geschlagen. vielleicht das Peinlichste, es heißt, während der Schlacht von Cerro Gordo gelangten die amerikanischen Truppen als Kriegsbeute in den Besatz seiner aus Korkholz bestehenden Beinprothese.
Okay.
Die sich bis zum heutigen Tag als Kriegstrophäe im Besitz der Vereinigten Staaten befindet. Und lange Zeit im militärischen Staatsmuseum von Illinois ausgestellt wurde.
Okay, in Illinois, also nicht gerade ums Eck.
Das liegt daran, weil die Truppen, die das erbeutet haben, das 4. Freiwilligen Infanterieregiment von Illinois war.
Ah, okay.
Die übrigens auch kurze Zeit später sein zweites Holzbein als Trophäe ergattern sollten. Das angeblich die Soldaten als Baseballschläger verwendet haben.
Okay.
Es befindet sich übrigens heute im Amt immer noch zu besichtigen im Amtssitz vom Gouverneur von Illinois in Decatur.
Okay.
Sehr peinlich, sollte dann auch später Teil einer internationalen Affäre zwischen den USA und Mexiko werden, das sich bis in den Zweiten Weltkrieg ziehen sollte. Aber ja. Und nach der Niederlage von Mexiko 1848 wurde Santa Anna abermals ins Exil geschickt, diesmal nach Jamaika, nach Kingston.
Mhm.
Später ging er dann nach Neugranada. 5 Jahre später, es gab abermals Umstürze und Revolutionen in der zweiten Mexikanischen Republik.
Mhm.
Und
es folgt noch eine sehr spannende Zeit, nämlich das zweite Mexikanische Kaiserreich.
Ja, okay, das ist aber noch viel später.
Okay, gut.
Auf jeden Fall in der Zeit kommt die zweite Mexikanische Republik nicht zu verwechseln mit der zentralistischen Mexikanischen Republik, die Santa Anna nach der ersten Mexikanischen Republik installiert hat. Und man wundert sich, warum Mexiko in der Zeit als von Chaos geplagt und instabil gilt. Von der neuen Regierung wurde Santa Anna im April 1853 dann nach Mexiko wieder eingeladen. Von konservativen Kräften, die einen Umsturz der geschwächten liberalen Regierung herbeiführen wollten. Das wurde auch Plan de Hospitio oder der Plan der Gastfreundschaft benannt, der vor allem von den klerikalen Kräften rund um die Kathedrale von Guadalajara angestoßen wurde, offenbar. Also das heißt, normalerweise gehen Revolutionen von dem Militär aus, also Putsche von Militär aus, das war ein Putsch, der von der Kirche ausging.
Okay,
Und nach diesem Sturz und abermals neuerlichen Wahlen, die wohl nicht so ganz demokratisch waren, wurde am 17. März 1853 Santa Anna ein weiteres Mal und im dritten Jahrzehnt inzwischen wieder zum Präsidenten gewählt.
Mhm. Ja, never change a winning team oder so.
Er nahm Säkularisationen zurück, gab Kircheneigentum zurück. Die Vorregierung hatte einen Schutz der Mönche von ihren Glaubensgelübden, also die Gelübde von Mönchen, Schweigegelübde und dergleichen, sind ja normalerweise, wir genießen normalerweise einen gewissen Schutz. Die Regierung hat diesen Schutz zurückgenommen, Santa Anna hat ihn wieder zurückgegeben. Die Jesuiten, die eigentlich bereits im 18. Jahrhundert aus spanischen Gebieten weitgehend vertrieben worden waren, durften nach Mexiko zurückkehren, um eben gerade die ärmere Bevölkerung zu unterrichten, was ihm natürlich wieder in der Basis bei den verarmten Paisanos große Unterstützung gebracht hat. Und alte Ländereien, die teilweise schon vor 100 Jahren enteignet worden waren, also noch unter spanischer Regentschaft, wurden der Kirche offiziell wieder zurückgegeben. Er nahm auch persönlich sich einige Vollmachten. Er verkündete, dass er jetzt Diktator auf Lebenszeit war.
Mhm, klar.
Ließ sich als Most Serene Highness ausrufen, also ihre durchlauchtigste Majestät. Mhm. Also wir haben hier bereits Anklänge eines Selbstverständnis eines neuen Kaisers von Mexiko, den er höchstpersönlich im Jahr 1823 gestürzt hat.
Ja. Also wir sind jetzt schon wieder fast bei monarchischen Strukturen.
Sein voller Titel war übrigens angeblich, jetzt zitiere ich hier mal die Wikipedia, Benemerito, also Held der Nation, Vereiner des geteilten Mexikos, Großmeister des nationalen und gesegneten Ordner von Guadalupe, Grand Cross of the Royal and Distinguished Spanish Order of Carlos III., also er stattete sich jetzt plötzlich mit Hochwürdungen und Auszeichnungen des spanischen Königs wieder aus. Also wir werden jetzt hier ultra-reaktionär und natürlich Präsident der Republik von Mexiko. So als Nachgedanke.
Gerade, dass er nicht auch noch Reichsverweser von Mexiko war, aber das war ja schon wieder anders.
Das große Problem an der gesamten Geschichte war, die mexikanische Regierung war zu dem Zeitpunkt pleite und konnte sich eigentlich diese ganzen Geschenke an die Kirche nicht leisten. Und deswegen war die neue Regierung von Santa Anna absolut abhängig von Krediten und Unterstützung der Kirche, der Armee, konservativer Eliten. Mhm. Santa Anna erhoffte sich dann, ein altes Versprechen, das er Präsident Polk schon gegeben hatte, sich darauf zu berufen und etwas zu tun, das am 8. Juni 1864 als der Gadsden Purchase bekannt werden sollte. Also auch hier tut sich die amerikanische Wild-West-Alt-West-Geschichte wieder mit der mexikanischen überschneiden. Denn der Gadsden Purchase ist das, was im Endeffekt der käufliche Erwerb vom heutigen südlichen Arizona und dem südwestlichen Neumexiko ist. Ja. Also so ein Gebiet von ungefähr 75.000 Quadratmeilen, das quasi Mexiko von den nördlichsten Provinzen abspaltete und an die amerikanische Regierung verkaufte, zum Preis von damals 10 Millionen US-Dollar oder heute ungefähr 260 Millionen Dollar. Mhm. Das Problem war, das war nur weit weniger, als sich Santa Anna durch den Kauf erhofft hatte und es reichte nicht, um die Schulden, die Mexiko bis zu diesem Zeitpunkt angehäuft hatte, zu begleichen.
Okay, ja. Also auch das Klischee, dass Mexiko ein armer Staat ist, liegt auch hier im durchaus begründet.
Wie gesagt, also auch hier wiederum, viele Historiker sagen, viele Probleme, die Mexiko heute noch planen, lassen sich entweder in Santa Anna gut darstellen oder liegen in den Handlungen von Santa Anna begründet. Und das Problem war dann auch, dass diese Bezahlungen, die US-Regierung konnte ihm Bedingungen aufzwingen und statt dass das eine Einmalzahlung sofort war, wurde es eine Zahlung auf Raten, wo zunächst nur 250.000 Dollar an die mexikanische Regierung ausbezahlt wurden, die als Sicherheit dienten für einen Kredit von 650.000 Dollar, den amerikanische Banken der Regierung Santa Annas gewährten. Mhm. Santa Anna hatte auch versucht, Gadsden irgendwie über den Tisch zu ziehen und ihm irgendwie größere Ländereien zu versprechen, als es am Ende war, was natürlich die Amerikaner nicht sonderlich gut fanden. Und ja, das Ganze wurde zu einem ziemlichen Reinfall für die Regierung von Mexiko und vor allem für die Regierung Santa Anna. Es führte zu der Revolution von Ayutla, oder Achulta, die vom 1. März 1854 bis zum 12. August 1855 dauern sollte. Ein bewaffneter revolutionärer Aufstand der Revolutionären gegen die Satanistas. Mhm. Bitte nicht als Satanistas lesen, das passiert mir häufig. Ohne Witz, die Revolutionäre haben sie gerne so als solche dargestellt, mhm, und das auch mit der Kirche in Verbindung gebracht. Und okay. Kannst dir vorstellen, was für ein Bild da von Santa Anna gezeichnet wurde. Mhm. Und am 12. August 1855 triumphieren abermals die mexikanischen neuerlichen Revolutionäre und stürzen abermals den Präsidenten und Diktator Santa Anna. Und Santa Anna wird ins vierte Exil geschickt. Plante dann aber mit Hilfe von französischen Kräften
eine Intervention.
Genau. 11 Jahre lang plante er sie und dann unterstützte er die Franzosen, in Mexiko zu intervenieren. Die französischen Kräfte sollten Erfolg haben und das sollte dann führen zu, und das ist das, was du die ganze Zeit schon erwartest,
das zweite mexikanische Kaiserreich. Absurderweise, und ich finde das eine sehr spannende Entwicklung, unter Kaiser Maximilian von Mexiko, einem Sohn der Habsburger. Oder einem Angehörigen der Familie der Habsburger, der damaligen Kaiser von Österreich.
Ja, der installiert wurde, weil in Europa starke Proteste und Widerstand aufkamen, dass die Franzosen einen so großen Staat wie Mexiko sich ihrer Krone einverleiben würden, weswegen man sich auf einem europäischen Kongress auf Maximilian als in Anführungsstrichen neutrale Ersatzoption einigte, der dann als fremder europäischer Kaiser im zentralamerikanischen Mexiko eingesetzt werden sollte. Auch sehr absurde Geschichte, ja. Und ich glaube, das ist auch eine eigene Folge wert. Ja. Santa Anna ist also jetzt wieder in Mexiko, aber er fühlte sich sehr schnell von seinen Verbündeten in den Stich gelassen. Er hoffte sich wohl irgendwie Rückkehr zur Macht. Und diesmal nimmt er Kontakt zu den Amerikanern auf, speziell zum Innenminister William Henry Seward. Und er investiert alles Vermögen, das ihm geblieben war, in eine private Flotte, um mit Hilfe von amerikanischen Kräften, jetzt ausgerechnet US-amerikanischen, mhm, Kräften, eine Invasion gegen das mexikanische Kaiserreich, das von ihm herbeigeführt worden war, zu starten, um wieder aber jetzt zur Macht zu gelangen. Ja. Dieser Plan schlug krachend fehl, auch weil er irrtümlich der Ansicht war, dass Seward ihm eine offizielle Unterstützung zuteil werden, mhm, ließ. Seward ließ ihn aber sofort fallen und wusch sich alle Hände frei von diesen Plänen. Und Santa Anna wurde kaum, dass er die Küste von Mexiko, also wieder festen Boden betreten hatte, sofort verhaftet und abermals ins fünfte und dann auch wirklich ins letzte Exil geschickt. Zwischen 1867 und 1874 inzwischen ist Santa Anna schon im hohen Alter. Mhm. Lebte er wechselweise in Kuba, in der Dominikanischen Republik und in Nassau. Absolut verarmt, keinerlei Einfluss mehr. In der Zeit schrieb er dann auch seine Memoiren, wie man es dann so pflegend tut, wenn man endgültig im Ruhestand, mhm, ist oder versucht, Präsident zu werden. 1874 dann, im doch inzwischen fortgeschrittenen Alter von 80 Jahren, erlaubte ihm schließlich die Regierung von Mexiko wieder in die Heimat zurückzukehren. Wohl auch, weil von dem alten, verarmten und zunehmend krankheitsgeplagten, einbeinigen Mann keine Bedrohung mehr ausging. Mhm. Und er lebte dann verarmt und wohl ziemlich unbekannt in Mexico City, in der Hauptstadt, wo er dann am 21. Juni 1876 verstarb. Mhm. Er liegt im Tepeyac-Friedhof nahe Guadalupe Hidalgo begraben. Mhm. Er war wohl zweimal verheiratet, erstmals 1825 bis 1844 und dann nach dem Tod der ersten Frau zu einer zweiten Ehefrau, Maria Dolores de Tosta, die ihn letztlich auch überleben sollte. Bei aller Untreue, die er auf politische und militärische Ebene gepflegt hat, familiär galt er als sehr treu, sehr katholisch und dementsprechend auch das Sakrament der Ehre sehr hochhaltend und ja. Mhm. Und so ging quasi eine sehr bunte und von Umstürzen und Gegenumstürzen und Putschen und Gegenputschen und Bündniswechseln geprägte, doch von den 1820er bis letztlich in die 1860er Jahre reichende politische und militärische Laufbahn sehr ruhmlos und verarmt und fast ein bisschen tragisch zu Ende.
Mhm. Wenn man bedenkt, wie maßgeblich der für die ganze mexikanische Politik war.
Ja, und in mehrerlei Hinsicht auch für die Entwicklung der westlichen und südlichen Vereinigten Staaten und dem Gebiet, das wir eben so sehr häufig, von dem wir sehr häufig denken, wenn wir vom alten und wilden Westen sprechen. Revolution von Texas, mexikanisch-amerikanischer Krieg, Gadsden Purchase, das alles geschah unter verschiedenen Präsidentschaften von Präsident Santa Anna. Mhm. Ich hab's gesagt, es ist eine wilde Geschichte und
oh ja.
Das konnte man jetzt irgendwie nicht so als Unterteil einer weiteren Folge zu den amerikanischen Anführern von Alamo loswerden. Man musste das jetzt irgendwie mal so in seiner gesamten Breite austreten, um mal zu zeigen, wie wechselhaft und wild und doch irgendwo auch die Geschicke der Vereinigten Staaten beeinflussend diese Zeit in Mexiko auch war.
Definitiv. Man darf vor allem nicht vergessen, wir sprechen immer noch von der Zeit, wo die USA nicht die tonangebende globale Superpower ist, die sie heute ist. Sondern eben ein Staat immer noch in der Entwicklung und noch in seinen Anfängen eigentlich. Ja. Also es wächst noch, Teile kommen noch dazu. Und darf man auch nicht vergessen, Mexiko war zu dieser Zeit auch ein riesiger Staat. Da gehörten ja auch noch Teile von Kalifornien dazu, Texas, New Mexico, Arizona und so weiter und so fort. Mhm. Also die Verhältnisse damals sind nicht wie heute, dass wir das große, prosperierende, global bedeutende Amerika oben haben und das Mexiko mit all seinen Klischees, sondern das waren wirklich noch zwei große Blöcke und die Machtverhältnisse waren damals auch noch ein bisschen anders. Mhm. Unter anderem durch das Wirken von Santa Anna.
Das ist halt eben das, was Mexiko nach der Unabhängigkeit so auf dermaßen wackelige Füße stellen sollte, was dann irgendwann im zweiten mexikanischen Kaiserreich mündete, das auch nicht lange Bestand hatte. Dann geht eine abermalige Revolutionszeit los. Danach kommt dann auch die Zeit von einem weiteren mexikanischen Revolutionär, der auch oft in Western genannt wird, nämlich Pancho Villa, was ja dann auch wieder weit ins 20. Jahrhundert hineinreicht.
Ja.
Also es wundert mich nicht, dass heute viele Historiker sagen, dass Santa Anna sehr maßgeblichen Anteil an dem Zustand von Mexiko hatte, an dem es heute noch knabbern muss.
Ja.
Und es ist dann vielleicht auch wenig überraschend, wir haben ja immer gerne unsere Filmtipps, Santa Anna taucht in sehr vielen Filmen auf, gerade in Western, die im südlichen Amerika spielen, aber halt auch vornehmlich in Italo-Western. Also das Mexiko unter Santa Anna oder generell das revolutionäre Mexiko, und wie wir ja gelernt haben, es gab viele Revolutionszeiten in Mexiko.
Oh ja.
Das ist sehr häufig Thema von italienischen und auch spanischen Western, unter anderem auch deswegen, weil es natürlich den Mitteleuropäern und Südländern sehr einfach fällt, mexikanische Statisten darzustellen. Ne? Weil da ist die äußerliche Ähnlichkeit, da ist die sprachliche Ähnlichkeit. Du hast diese Regionen in Spanien, die dann auch sehr ähnlich von der Architektur aussehen wie bestimmte Regionen in Mexiko. Mhm. Da bietet sich das natürlich an. Das ist ein gesamtes eigenes Subgenre des Italo-Westerns, das allgemein im Europäischen gerne mal auch als Zapata-Western bezeichnet wird. Mir gefällt aber auch der amerikanische Name für dieses Subgenre, das ist nämlich Chili con Carnage.
Ja, und es passt ja auch irgendwie so zu dem Italo-Western-Genre des gesetzlosen Landes, weil wir ja von einem Mexiko sprechen, das ja ständig im Umbruch ist. Mhm.
Und da fällt es auch sehr leicht, diese Italo-Western-Geschichten vom Söldner, der irgendwie für eine Handvoll Dollar die Seiten wechselt, aber dann doch letztendlich für das einfache Volk einsteht, sein Gewissen findet. Und es sind Opportunisten, die ihr Herz entdecken für das Land und vor allem für die arme Bevölkerung. Das ist so ein zentrales Thema oft in diesen Western. Und das ist auch etwas, glaube ich, das sich die Mexikaner in dieser Zeit sehr, sehr sehnsüchtig gewünscht haben. Ne? Jemanden, der eben hilft, dieses ganze Chaos, diese ganzen Militärdiktaturen und Umstürze irgendwie mal zu überwinden und einmal, und sei es gewalttätig, wieder für eine Periode der Stabilität und des Friedens zu sorgen.
Oh ja.
Umso unfairer dann, dass in amerikanischer Sicht der Mexikaner meistens als schmieriger, dynamitwerfender Bandit oder als fauler Landarbeiter jetzt dargestellt wird. Ne?
Ja.
Aber das ist nun mal das. Wenn ihr da draußen mehr hören wollt über Mexiko, über das Zweite Mexikanische Kaiserreich, die Entwicklung in den verschiedenen Epochen in Mexiko und dergleichen, also auch unabhängig von denen, was jetzt hier den amerikanischen Western betrifft. Ja, rührt euch. Wir tauchen, glaube ich, gerne mal tiefer in diese ganze Sache ein.
Ja, am besten schreibt ihr uns eine E-Mail an westernunchained@gmail.com oder wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns auch einen Kaffee ausgeben auf Ko-Fi. Und ansonsten, ja, wir sind quasi in einem Toujours-Ritt durch dieselbe Thematik. Wir hatten jetzt den Ort Alamo, wir hatten auf der amerikanischen Seite die Hauptdarsteller, wir hatten den mexikanischen großen Antagonisten jetzt in aller Ausführlichkeit. Ja, Sibi, nächstes Mal wieder Alamo. Was ist dann diesmal der Schwerpunkt?
Also als wir das Alamo das letzte Mal verlassen hatten, hatten wir drei Anführer in Fort Alamo sitzen, die irgendwie einen zerstrittenen Haufen von 150 Leuten, teils Soldaten, teils zivile Freiwillige, unter sich hatten und die sich einer mexikanischen Übermacht von 2000 bis angeblich sogar 4000 mexikanischen Soldaten geordnet und unter dem Oberbefehl eines mexikanischen Kriegshelden ausgesetzt sahen. Sie waren eingekesselt, sie waren intern zerstritten und teilweise schlecht organisiert. Wieso ist die Schlacht von Alamo dann so historisch bedeutend und ein so wichtiges Signal für die Revolution von Texas geworden? Darüber reden wir beim nächsten Mal.
Wir kommen also zum Höhepunkt unseres Vierteilers.
Ja, jetzt kommen wir endlich nach drei Vorgeschichten zur Schlacht von Alamo selbst.
Sehr gut.
Ich hoffe, ihr fandet das so spannend wie wir und seid dabei geblieben. Wir haben versucht, diese Episoden so in sich selbst gekapselt wie möglich zu machen. Und doch fanden wir es irgendwie notwendig, einfach mal so diese ganzen Vorgeschichten und Einzelaspekte auch einmal mit einem größeren Spotlicht auszustatten, denn es gibt so viel Spannendes dazu erzählen.
Ja. Und dann verbleiben wir mit bis zum nächsten Mal und remember the Alamo.
Remember the Alamo. Remember Goliath. Ciao.